weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, was würde mein Leben so verändern? Also wenn das und das passieren würde, dann würde mein Leben sich radikal verändern. Also ich habe zum Beispiel früher, wo ich noch ein bisschen jünger war, habe ich davon geträumt, endlich mal in die Allianz Arena zu gehen. Ich habe gedacht, wenn ich in die Allianz Arena gegangen bin, ein Bayern-Spiel gesehen habe, die Leute mit meinen eigenen Augen gesehen habe, dann wird sich alles in meinem Leben ändern. Dann werde ich viel glücklicher sein oder sonstiges. Und ich weiß nicht, jeder kann sich ja selber mal fragen, so was denkt er, was würde das sein? Vielleicht könnte es mehr Geld sein, es könnte sein, jemanden zu begegnen, solche Dinge. Was würde dein Leben radikal verändern, wenn ich einmal das und das erleben könnte? Und so eine Situation haben wir eigentlich in Chronik, in 2. Chronik, was wir heute anschauen wollen. Und zwar ist es eine Begegnung mit einer Persönlichkeit, die eigentlich unser aller Leben verändert. Und das ist Gott. Gott zu begegnen, das verändert uns immer. Und wer die Herrlichkeit Gottes erkennt, der bleibt einfach nicht mehr derselbe. Wer die Herrlichkeit Gottes erkennt, bleibt nicht mehr derselbe. Und deswegen wollen wir uns mit der Herrlichkeit Gottes auseinandersetzen. Was ist die Bedeutung der Herrlichkeit Gottes für mein persönliches Leben? Gott verändert uns, indem er uns seine Herrlichkeit zeigt. Und das ist etwas sehr Interessantes, was ich herausgefunden habe. Und während der Predigt werdet ihr merken, was ich damit meine. Herrlichkeit. Was ist eigentlich Herrlichkeit? Herrlichkeit ist einfach das umfasst die Gesamtheit Gottes. Eigentlich die ganzen Eigenschaften Gottes. Wenn wir jetzt überlegen, Gnade, Geduld, die Größe Gottes einfach, diese Macht Gottes, diese Allmacht, dieses Allwissen Gottes. Das alles, wenn man das umfasst, dann könnte man sagen, das ist die Herrlichkeit Gottes. Wenn er diese Gesamtheit, wenn wir die vor Augen geführt bekommen, wenn wir einfach überwältigt sind von Gott, dann erkennen wir seine Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit meint also seine Vollkommenheit, seine majestätische Erhabenheit. Wenn wir von seinem Ruhm einfach nur so überwältigt sind, dann sprechen wir eben von der Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes hat es irgendwie an sich, dass es eben zum Lob Gottes führt, zur einen Seite, und zur anderen Seite eben dahin, dass der Mensch in Ehrfurcht vor Gott tritt, dass er plötzlich sehr klein wird, dass er merkt, wer bin ich eigentlich, dass er zur Ruhe kommt und merkt, okay, Gott ist viel größer. Das passiert, wenn wir die Herrlichkeit Gottes erkennen. Und deswegen wollen wir uns mit 2. Chronik auseinandersetzen. Vielleicht sage ich kurz etwas zum Kontext. Wir sind in Kapitel 7, die Verse 1 bis 10. 2. Chronik 7, 1 bis 10. Im Kontext geht es darum, dass Salomo den Tempel Davids gebaut hat. Also David hat ja einen Tempel entworfen, wollte Gott einen Tempel bauen und Gott hat gesagt, leider darfst du den Tempel nicht bauen, du hast viel zu viele Kriege geführt und deswegen, der Tempel wird gebaut werden, aber erst von deinem Sohn Salomo. Und jetzt sind wir in dieser Zeit, wo Salomo diesen Tempel fertig gebaut hat. Endlich muss alles nicht mehr in der Stiftshütte stattfinden, sondern im Tempel. Darf eben Opfer dargebracht werden. Endlich ist es so wie eine Wohnung Gottes, die errichtet worden ist. Aber während dem Bau hat Salomo festgestellt, boah, ich kann Gott nicht einsperren. Ich kann Gott kein Haus bauen. Gott ist so groß, kein Universum kann Gott fassen. Nicht der Himmel, sagt er hier, kann Gott jemals fassen. Wie soll ich ihm dann ein Haus bauen können, wo er wohnen darf? Aber er baut ihm trotzdem eine Wohnung praktisch, um dem Volk Israel dann ein Symbol zu schaffen. Gott wohnt mitten unter uns und wir haben eine Möglichkeit, zu Gott zu kommen, persönlich eben. Und jetzt ist eben der Tempelbau fertiggestellt. Und die Einweihungsfeier beginnt. Und dieser Text hier in 2. Chronik 7, das ist eben ein Teil von dieser Einweihungsfeier. Man könnte sagen, am Anfang war so die Einleitung, die Hinführung zu diesem besonderen Merkmal. Dann kam eben dieses Gebet Salomos. Das ist auch sehr spannend, das müsst ihr euch mal durchlesen. Einfach die ganzen Kapitel bis zu Kapitel 7, 2. Chronik 1 bis 7. In Kapitel 6 lesen wir vom Salomos Gebet und als er eben dieses Gebet beendet hat, wo er Gott verherrlicht, wo er Gott dankt für das, was er getan hat, wie er diesen Tempel zum Bau gebracht hat, dann lesen wir in 2. Chronik 7, 1 bis 10, was weiterhin geschieht. Und diesen Text möchte ich einfach mal vorlesen. 2. Chronik 7, 1 bis 10. Als nun Salomo sein Gebet vollendet hatte, da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, so dass die Priester nicht in das Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllte. Als aber die Kinder Israel das Feuer herabfallen sahen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus, da fielen sie auf ihre Knie mit dem Angesicht zur Erde auf das Pflaster und beteten an und danken dem Herrn, dass er freundlich ist und seine Gnade ewiglich währt. Und der König und das ganze Volk opferten Schlachtopfer vor dem Herrn. Und der König Salomo opferte als Schlachtopfer 22.000 Rinder und 120.000 Schafe. So weihten der König und das ganze Volk das Haus Gottes ein. Die Priester aber standen auf ihren Posten und die Leviten mit den Musikinstrumenten des Herrn, die der König David hatte machen lassen, um dem Herrn zu danken, dass seine Gnade ewig währt. Während sie den Lobpreis Davids darbrachten, bliesen die Priester ihnen gegenüber die Trompeten und ganz Israel stand dabei. Und Salomo heiligte den inneren Bereich des Vorhofes, der vor dem Haus des Herrn war, denn er brachte dort Brandopfer dar und die Fettstücke des Friedensopfer. Denn der eherne Altar, den Salomo hatte machen lassen, konnte die Brandopfer und Speisopfer und die Fettstücke nicht fassen. So feierte Salomo zu jener Zeit das Fest, 7 Tage lang, und ganz Israel mit ihm, eine sehr große Gemeinde, von Lebo Hamat an bis zum Bach Ägyptens. Und sie hielten am 8. Tag eine feierliche Festversammlung, denn die Einweihung des Altars hatten sie 7 Tage lang gefeiert und das Fest auch 7 Tage lang. Aber am 23. Tag des 7. Monats ließ er das Volk in ihre Zelte ziehen, fröhlich und guten Mutes wegen all des Guten, das der Herr an David, Salomo und seinem Volk Israel getan hatte. Vielleicht möchten wir noch mal kurz am Anfang beten. Ja, mein Vater, ich danke dir für diesen Text, den du uns geschenkt hast. Herr, und ich danke dir, dass du einfach dich offenbart hast dem Volk Israel damals. Herr, und ich danke dir, dass wir diese Texte haben dürfen, dass wir uns darauf verlassen können, dass es auch wirklich so passiert ist, wie wir es hier lesen. Herr, ich danke dir, dass dein Wort so lebendig ist, Herr. Und ich möchte dir danken, dass du uns das als Vorbild und als Beispiel weitergegeben hast und dass wir daraus lernen dürfen. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du gute Gedanken schenkst, Herr, und dass wir wirklich verstehen, was du damals getan hast, Herr, und was du heute möchtest, dass wir dann tun, Herr. Amen. Wenn wir die Gottesdienste vorher anschauen, die schon stattgefunden haben, die sind einfach gewaltig. Also 2. Chronik 5 lesen wir von, ich lese mal ein Beispiel vor, wo es einfach, oder, ich hatte das wo, genau, hier, 2. Chronik 5 steht das, Vers 12 bis 14, und auch die Leviten, alle Sänger, und da kommen dann so Namen, die standen da mit Zimbeln, Harfen und Lauten östlich vom Altar und bei ihnen 120 Priester, die auf Trompeten bliesen. Und Vers 13, da war es, wie wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, um dem Herrn zu loben und ihm zu danken. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimbeln, ja mit Musikinstrumenten und mit dem Lob des Herrn, dass er freundlich ist und seine Gnade ewig währt, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt, so dass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Und das war schon vorher. Und jetzt lesen wir weiter. Und dann kommt eben dieses Gebet Salomos. Und dann kommt jetzt dieser Text, den wir gerade gelesen haben. Und das ist schon gewaltig. Also praktisch die Einweihung geht jetzt langsam zu Ende. Oder dieses Fest geht dem Ende zu. Und wir lesen jetzt hier von einem gewaltigen Erlebnis. Also ich weiß nicht, ob ihr euch das bildlich vorstellen könnt, wie das ist, wenn plötzlich einfach Feuer vom Himmel fällt. Ohne Vorwarnung, einfach so, fällt Feuer vom Himmel und verzehrt das Brandopfer, das sie dargebracht haben. Die hatten ja vorher vor dem Tempel einen Altar stehen, haben dort Opfer vorbereitet, aber ich denke, keiner hat damit gerechnet, dass plötzlich einfach so Feuer vom Himmel fällt und diese Brandopfer verzehrt. Und noch weniger, dass dann die Herrlichkeit des Herrn das Haus erfüllt. Also die ganze Herrlichkeit Gottes, wenn wir das verstehen könnten, also ich glaube, wir können es nicht ganz fassen. Es ist einfach so gewaltig und ich kann es euch auch nicht näher bringen als mit Worten. Ich würde echt gerne dabei gewesen sein. Leider gibt es nicht mehr. Aber eines Tages werden wir vor Gott stehen und die ganze Herrlichkeit begreifen und es wird einfach Wahnsinn. Es wird wunderschön sein. Was wir hier aber lesen in Vers 1 und 2 ist, durch dieses Feuer, da sagt Gott einfach Ja zum Tempel. Er sagt, ja, ich finde, was ihr gebaut habt mit diesem Tempel, ich unterstütze das und ich bin dankbar dafür. Er hat einfach Gefallen daran. Aber noch, was ich noch bemerkenswerter finde, einfach in Vers 1 und 2, dass deutlich wird, durch dieses Feuer und durch diese Herrlichkeit können die Priester plötzlich nicht mehr hinzutreten, um ihren Dienst zu tun. Die können nicht mehr in das Haus des Herrn rein. Und deswegen möchte ich euch zuerst darauf hinweisen, dass die Herrlichkeit Gottes erstmal uns mit Furcht erfüllt. Das ist was ganz Normales und Natürliches. Wenn wir die Herrlichkeit Gottes begreifen, wenn wir plötzlich vor ihm stehen, werden wir mit Furcht erfüllt. Entweder mit Angst oder mit Ehrfurcht. Und das ist eigentlich unsere eigene Entscheidung. Wie bereiten wir uns auf Gott und seine Herrlichkeit vor? Und wie werden wir dann vor ihm stehen? Auf jeden Fall wird es Furcht zur Folge haben. Wir werden begreifen, wer ist Gott eigentlich? Wie groß ist Gott eigentlich? Das werden wir begreifen. Dann kommen wir zum Staunen. Und wir können einfach nur staunen und dastehen und Gottes Herrlichkeit begreifen. Wenn wir Gott in seiner Pracht sehen, bekommen wir Furcht. Warum? Weil Gott einfach persönlich da ist. Gott als Person ist da. Einfach. Ich weiß nicht, ich kann mir das selber gar nicht so richtig vorstellen. Das ist schwierig, euch das nahe zu bringen. Aber ich hoffe, ihr könnt verstehen, wie gewaltig das sein muss, wenn plötzlich Gott da ist. Die Priester konnten nicht hinzutreten. Sie hatten einfach Angst oder Furcht. Damals wussten sie schon von Volk Israel, zum Beispiel mit Mose, der auf den Berg hinaufgegangen ist. Da hat Gott gesagt, okay, jeder, der den Fuß des Berges berührt, der muss sofort sterben. Das wussten sie von damaligen Erzählungen, weil die Herrlichkeit Gottes auf diesem Berg war. Was wussten sie noch von David? Da wurde die Bundeslade getragen und die haben die Bundeslade nicht gut gesichert. Und sie wäre fast gekippt und ein Mann hat sich ausgestreckt und diese Bundeslade gehalten und ist sofort gestorben, weil die Herrlichkeit Gottes bei dieser Bundeslade war. Kein Mensch kann diese Herrlichkeit Gottes so ertragen. Kein Mensch kann persönlich mit Berührung dahin kommen. Woran liegt das? Weil Gott absolut heilig ist. Keine Sünde und Gott passt zusammen. Das sind wie zwei Magneten, die sich abstoßen gegenseitig. Ihr kennt das, wenn man sie verschieden hinhält, dann stoßen die sich ab und man kann sie nicht zusammenbringen. Und so ist das auch. Gottes Heiligkeit und Sünde kann einfach nicht zusammen. Das geht nicht. Die passen nicht zusammen. Und auch das Gesetz, wenn wir in 3. Mose 19, Vers 30 lesen, ich schlage das mal auf, 3. Mose 19, da lesen wir in Vers 30, haltet meine Sabbattage und fürchtet mein Heiligtum, ich bin der Herr. Auf diesen zweiten Teil möchte ich hinaus, fürchtet mein Heiligtum. Gott hat sogar geboten, hey, wenn ich da bin, wenn ich in meiner Heiligkeit da bin, in meiner Herrlichkeit, fürchtet mein Heiligtum, ich bin der Herr. Das ist ein Gebot Gottes. Und wenn ich einer von diesen Priestern wäre, ich kann mir vorstellen, das wäre es gewesen wie mit unserer Sonne. Wenn wir können nicht in die Sonne gucken. Letztens war Sonnenfinsternis, das war auch schon ein paar Monate her oder letzten Monat, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber da war auch, wir dürfen eigentlich nicht in die Sonne reinschauen, sonst können wir blind werden. Und ich denke auch, so ist es mit der Herrlichkeit Gottes. Man kann einfach nicht in diese Herrlichkeit Gottes hineinblicken. Man kann Gott nicht blicken und da voller Hochmut und Stolz hinschauen, sondern man muss wegschauen. Man kann nicht direkt hinschauen. So stelle ich mir die Herrlichkeit Gottes vor. Es ist gewaltig und umwerfend. Und eben wegen dieser Heiligkeit können diese sündigen Priester nicht hinzutreten. Wie ist es jetzt mit uns? Ich meine, ganz interessant ist ja, dass das Evangelium uns eigentlich die Möglichkeit, den Zutritt zu Gott verschafft. Dass plötzlich dieser heilige Gott mit dem Menschen eine lebendige Beziehung anfängt. Eine Freundschaft oder eine Erlösung schafft für einen sündigen Menschen und ihn rein darstellt vor Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Gott sagt auf einmal, ich möchte dich mit meiner Herrlichkeit erfüllen. Und wenn wir jetzt nochmal uns vor Augen halten, was seine Herrlichkeit ist und mit was er uns füllen möchte, dann ist das gewaltig. Eigentlich ist es so, damals, wo Jesus gestorben ist, ihr wisst es, ist der Vorhang in zwei Teile gerissen. Der Zugang zu Gott wurde ermöglicht. Das, was hier die Priester nicht machen können, nämlich ins Haus des Herrn hineintreten, weil die Herrlichkeit Gottes das Haus erfüllt. Das ist plötzlich möglich. Der Mensch hat Zugang zu Gott, zu seiner Herrlichkeit. Und wenn wir sagen, Gott lebt in uns, was meinen wir denn damit? Was meinen wir mit Gott lebt in uns? Gott möchte in uns Wohnung nehmen. Wir sagen das manchmal. ist uns dann bewusst, dass Gott in seiner Herrlichkeit und seiner Heiligkeit bei uns Wohnung nimmt und einzieht. Und dass wir dann verpflichtet sind, eigentlich heilig und rein zu leben, seiner Herrlichkeit alle Würde zu machen. Wenn er persönlich da ist, in uns eingezogen ist, in uns lebt, was bewegt das in uns? Was macht das mit uns? Kommt dann nicht ein gottwürdiger Lebenswandel in Furcht? Wenn die Herrlichkeit mich zur Furcht bringt und Gott in seiner Herrlichkeit in mir lebt, dann müsste ich doch ständig in Furcht, Ehrfurcht vor Gott leben. Aber wir Menschen, wir sind vergesslich, ich bin vergesslich, ich bin auch einfach ein dummer Mensch, der die ganze Zeit vergisst, dass Gott in mir wohnt und dass ich eigentlich leben sollte, so leben sollte, dass ich seiner Herrlichkeit gemäß lebe, in Ehrfurcht vor ihm. Schauen wir den Text weiter an, dann sehen wir, dass seine Herrlichkeit uns nicht nur in Furcht bringt, sondern uns in Erstaunen versetzt und in die Anbetung bringt. Und was meine ich mit Anbetung? Das werden wir gleich sehen. Hier die Kinder Israel, die sahen das Feuer herabfallen, sahen die Herrlichkeit des Herrn über dem Tempel, bekommen diese Furcht und dieses Erstaunen. Und was ist ihre nächste Reaktion? Da fielen sie auf ihre Knie mit dem Angesicht zur Erde auf das Pflaster und beteten an und dankten dem Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewig währt. Ich finde das so interessant, dieses Erstaunen. Wir sehen hier, sie sind echt erstaunt von dieser Herrlichkeit, von diesem Feuer. Und ihre Reaktion ist Anbetung. Wisst ihr, was mich noch mehr begeistert? 2. Korinther 3, Vers 18. Wo steht, wir alle aber, okay, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir alle werden in dieses Bild verwandelt, in diese Herrlichkeit, wo das Volk Israel einfach nur dasteht, wo die Priester nicht mehr ins Haus hineintreten können. Wir werden langsam verwandelt in diese Herrlichkeit Gottes, in dieses Bild. Wir sollen Gott ähnlicher werden. Und wir werden es auf dieser Erde nicht schaffen. Da ist der Maßstab zu hoch, das werden wir nicht hinkriegen. Aber es ist der Geist des Herrn, der uns immer mehr verändert in sein Ebenbild und der das eigentlich auch möchte. Und wie wird das geschehen? Indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Steht in diesem Text 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Und dieser Spiegel, den haben wir hier. Wir dürfen Gottes Herrlichkeit in diesem Wort kennenlernen. Wir dürfen wissen, wer Gott ist, weil wir sein Wort haben. Und ich weiß nicht, was für einen Stellenwert für euch Gottes Wort hat. Ich merke, in der Gemeinde hat es einen sehr hohen Stellenwert. Aber ist die Gemeinde alles, wo wir unser geistliches Leben leben? Oder ist daheim das Wort Gottes unser Fundament, unsere Basis, unser Prinzip, wo wir uns dran orientieren oder nicht? Um die Herrlichkeit Gottes immer mehr kennenzulernen, damit wir immer mehr zu seinem Ebenbild werden. Ich habe mal ein sehr interessantes Zitat gelesen von William MacDonald in einem Buch. Da schreibt er, Gott offenbart seine Herrlichkeit nicht dem geistlichen Touristen, sondern demjenigen, der zu ihm auf den Berg heraufkommt. Die Herrlichkeit, die sich auf Moses Gesicht nach 40 Tagen in Gemeinschaft mit Gott widerspiegelte, war nicht durch einen Schnappschuss hervorgerufen worden, sondern durch eine Langzeitbelichtung. Okay, lassen wir uns langzeitbelichten von Gott, um ihm immer ähnlicher zu werden, um ein Bild von Gott zu werden, ihm immer ähnlicher zu werden, sein Ebenbild alle Ehre zu machen. Und das ist eben das Geheimnis der Heiligung. Wir haben schon von Heiligung vorhin gehört, oder ich weiß nicht, wer von euch zwei das gesagt hat, dass Heiligung so wichtig ist. Ich glaube, Reinhold, du hast es gesagt. Aber wie wird Heiligung denn umgesetzt? Indem wir Gottes Herrlichkeit schauen, indem wir uns mit Gott auseinandersetzen, indem wir Gott immer mehr kennenlernen, um zu wissen, in was wir uns überhaupt verwandeln sollen. Meine Frage ist, nimmst du dir Zeit zum Bibellesen? Nimmst du dir auch mal eine Auszeit mit Gott? Einfach mal aus dem Alltag rauskommen. Ich weiß nicht, wir nehmen uns oft zu viel Zeit für viele andere Dinge und ich finde, das ist auch gut, in Ordnung so. Aber wenn wir jetzt nach Hause kommen, ist es nicht vielleicht einfach mal dran, eine Auszeit zu haben mit Gott? Einfach sich Zeit zu nehmen für ihn? Zeit zum Beten, Zeit, um sich mit seiner Herrlichkeit auseinanderzusetzen und damit zu beschäftigen. Es gibt so viele gute Dinge, gerade die ersten 7 Kapitel zum Beispiel in 2. Chronik oder lest die Psalmen oder welches Buch auch immer. Eigentlich die ganze Bibel über beschäftigt sich mit Gott und seiner Größe und Herrlichkeit. Vielleicht ist es einfach mal dran, die Bibel in einem Jahr durchzulesen, nur rauszuschreiben, woran erkenne ich Gottes Größe und Herrlichkeit. Wenn Gott sich in seiner Herrlichkeit offenbart, dann kann der Mensch gar nicht anders, als in Ehrfurcht vor seinem Herrn auf die Knie zu fallen, so wie das Volk das gemacht hat. Wenn wir hier anschauen, diese Reihenfolge, was das Volk hier macht, sie fallen nieder, sie beten an, sie danken und bringen Lobpreis dar. Das ist ihre Art von Anbetung. Aber ist das alles? Lesen wir weiter den Text, das ist nicht alles. Anbetung drückt sich nicht nur in Worten aus. Wir können viel sagen, wir können viel reden. Ich meine, ich habe schon mal so ein gutes Beispiel gehört von Christoph Rüttgers, den kennt ihr auch. Er hat gesagt, was wäre denn, wenn er jeden Tag nach Hause kommen würde mit einem Strauß Blumen, zu seiner Frau gehen würde und sagt, ich liebe dich, abgeben und dann sein Leben leben. So. Sonst keine Berührungspunkte im Leben. Keine andere Handlung, keine Tat, nichts, was irgendwie seine Liebe zum Ausdruck bringt. Gott mag das auch nicht. Gott mag nicht, wenn wir zu ihm kommen und sagen, Gott, ich liebe dich und ich würde alles für dich tun. Und Petrus hat doch auch mal gesagt, er würde mit ihm sogar in den Tod gehen. Was machen wir? Ist das nicht auch so, dass Anbetung eine Tat ist? Anbetung ist immer eine Handlung, auch genauso wie eine Tat. Wenn wir hier weiterlesen im Text, dann lesen wir hier von 22.000 Rindern und 120.000 Schafen, die geopfert wurden. Habt ihr schon mal die Kosten überschlagen so? Also wenn wir jetzt überlegen, ein Rind kostet ungefähr 1.000 Euro. Also ich habe es mit Euro gerechnet, natürlich damals war das andere Währung. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, ich rechne es mal mit Euro aus, 1.000 Euro pro Rind und 100 Euro pro Schaf. Dann haben wir hier, wie viel sind das? 220.000 Euro für die Rinder oder ein bisschen mehr. Nee, ich habe mich verrechnet. Auf jeden Fall, insgesamt kommen wir auf 34 Millionen. 34 Millionen Euro, die hier Salomo ganz allein opfert, dem Herrn. Rausgeschmissenes Geld oder ein Zeichen meiner großen Anbetung Gottes? Das ist die Frage. Wie viel ist mir Gott wert? Ist mir Gott 34 Millionen Euro wert? Anbetung zeigt sich immer auch in Taten. Was ist der Grund ihrer Anbetung? Wenn wir hier lesen, immer steht da, sie beten Gott an und danken ihm und dann steht da, dass er freundlich ist und seine Gnade ewiglich währt. Die Gnade des Herrn. Die Gnade des Herrn ist sichtbar geworden in seiner Herrlichkeit, die das Haus erfüllt. Und das beeindruckt die Menschen so sehr, dass sie Gott anbeten. Gott, der Allmächtige, der Ewige, der absolut heilige Gott, der unfassbar große und lebendige Gott. Er erfüllt einem Menschen oder einem ganzen Volk einen Traum, dass nämlich Gott irgendwie da ist, dass dieser so weit weg Gott, weit entfernte Gott plötzlich beim Menschen ist, auf dieser Erde und ihm einfach eine persönliche Beziehung ermöglicht. Das ist schon beeindruckend. Das finden wir nirgendwo anders. So viele Religionen schwärmen von weiß es ich was, aber es ist nie eine persönliche Beziehung, eine Liebesbeziehung. Und es ist auch, unser Glaube hat nichts mit Religion zu tun, weil wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun, mit einem Gott, der herrlich ist und der eine lebendige Beziehung möchte. Was ich auch aus diesem Text herausnehmen kann, ist, wirkliche Anbetung spart nicht. Wirkliche Anbetung spart nicht in Worten und Taten, um Gott zu verherrlichen. Weil Gott dich weil Gott dich in die Anbetung bringt durch seine Herrlichkeit, ist eigentlich völlig egal, wie viel du Gott gibst plötzlich. Gott möchte einfach alles von dir, möchte, dass du ihm alles abgibst und dann, wenn du eben auch dein Geld abgibst, gehört dir dein Geld gar nicht mehr und dann ist es völlig egal, ob es 34 Millionen sind, die du ihm gibst oder nicht oder keine Ahnung. Es ist einfach, was spricht für Anbetung? Was ist Anbetung? Das betrifft das ganze Leben. Alles, dein ganzes Handeln, dein ganzes Tun, dein ganzes Denken, dein ganzes Sagen, alles. Ich habe ja auch ein Beispiel von NTM macht so Bibelübersetzungen. Und die waren bei den Valiente-Indianer in Panama und mussten dort auch oder wollten dort auch die Bibel übersetzen, haben aber gemerkt, für Herrlichkeit gibt es keinen Begriff in der Bibel. Nein, für Anbetung. Tut mir leid. Für Anbetung finden die keinen Begriff so in diesem Volksstamm. Das gab es nicht. Und haben überlegt, wie können sie diesen Begriff umschreiben? Und dann haben sie bei den Valiente-Indianer zum Beispiel genommen, wie man einen Baum fällt, so fällen wir uns in Gottes Gegenwart. Das haben sie als Anbetung benutzt, diesen Begriff. Und auch bei den in Mexiko, bei den Zeltals, da wurde auch gesagt, wenn wir von Anbetung sprechen, dann meinen wir vor Gott zum eigenen Ende kommen. Wenn ich vor Gott trete, dann bedeutet es mein eigenes Ende. Dann heißt es, ich gebe mich auf. Das ist Anbetung. Ich gebe mich selbst auf, übergebe mich Gott, vertraue mich seiner Herrlichkeit an, seiner Größe. Und das ist Anbetung. Wirst du dir gewahr, wer du in Gottes Gegenwart und Herrlichkeit bist? Was ist deine Reaktion auf Gottes Wesen? Was ist deine Reaktion, wenn du Gott in seiner Herrlichkeit plötzlich begreifst? Wenn du merkst, ey, das, was hier in der Bibel steht, das ist wahr, wie groß Gott ist, wie herrlich Gott ist. Was ist die Reaktion darauf? Und wie sieht das mit deiner Anbetung aus? Ist Anbetung für dich nur Lieder singen und beten? Oder hat das mit Taten zu tun? Oder umfasst das dein ganzes Leben? Ist Anbetung was, was nicht spart in deinem Leben? Wenn wir weiter im Text sehen, ab Vers 7 bis 10, dann lesen wir hier, dass Salomo zu jener das Fest gefeiert hat, 7 Tage und ganz Israel mit ihm. Und dann später nochmal 7 Tage. Also am 8. Tag war ja diese Festversammlung und dann haben sie nochmal 7 Tage draufgelegt. Also 2 Wochen lang haben sie gefeiert. Wer hat gefeiert? Die große Gemeinde, also ganz Israel, von Lebo Hamad bis zum Bach Ägyptens. Wenn ihr ungefähr Israel im Kopf habt, Lebo Hamad ist ganz oben und der Bach Ägyptens ist ganz unten. Und von oben bis ganz unten sind alle von Israel zusammengekommen, um dieses Fest zu feiern, um die Einweihung des Tempels zu feiern. Und nach diesem Fest hat Salomo sie wieder entlassen und zurückgeschickt. Und interessant ist dabei einfach, wie sie nach Hause gehen. Das lesen wir in Vers 10. Aber am 23. Tag des 7. Monats ließ er das Volk in ihre Zelte ziehen, fröhlich und guten Mutes wegen all des Guten, das der Herr an David, Salomo und seinem Volk Israel getan hatte. Voll Freude und guten Mutes. Die Herrlichkeit Gottes erfüllt mich zuerst mal mit Furcht. Wenn ich Gott erkenne, dann wow. Ich, sündiger Mensch, soll in der Gegenwart Gottes bestehen können. Das zweite ist, es führt mich in Erstaunen und Anbetung. Ich erkenne plötzlich, wow, so ein großer Gott. Ich kann gar nicht anders, als niederzufallen und ihm zu danken für das, wer er ist. Aber das dritte ist, die Herrlichkeit Gottes erfüllt mich mit wahrer Freude. Das tut sie auch. Vielleicht war unsere erste Reaktion diese Furcht und diese Angst vielleicht innerlich, weil ich gemerkt habe, ich bin so ein sündiger Mensch. Aber letztendlich, wenn wir, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber wenn ich am Sonntag nach Hause gehe, und es war wirklich ein Sonntag, der Gott verherrlicht hat, dann bin ich eigentlich schon sehr fröhlich. Dann bin ich einfach zur Ruhe gekommen. Oder wir haben in der Schule ab und zu mal so Anbetungsgottesdienste gemacht oder so Stunden, wo wir uns einfach abends mal getroffen haben als Klasse und haben einfach Lieder gesungen und zusammen Gott angebetet. Danach war ich irgendwie froh. Oder Straßeneinsätze. Das ist so ermutigend, das glaubt ihr gar nicht. Manchmal ist es so eine Überwindung, dahin zu gehen. Ich denke mir, boah, ich weiß nicht, ich habe keine Lust und was werden die Leute sagen? Und zuerst will ich nicht, dann überwinde ich mich und gehe trotzdem hin und danach komme ich zurück und denke, was ist das für ein Segen, für Gott einzustehen? Der Welt zu sagen, ich glaube an Jesus Christus und wer ist Jesus Christus in meinem Leben? Und die Leute haben oft positive Reaktionen. Manche, die interessiert das nicht, aber das haben sie dann vor Gott zu verantworten. Aber wenn die Leute merken, hey, das stimmt irgendwie, da ist was dran an diesem Jesus. Das ist so ermutigend, das ist so ein Segen. Anbetung, oder wenn wir Gottes Herrlichkeit erkennen, dann erfüllt das uns mit wahrer Freude. Ich habe mal in der Schule, damals im Gymnasium, jeder musste irgendwie so ein Experiment daheim vorbereiten, so ein Trick oder so. Und ich habe mir überlegt, ich mache einen, ich habe einen tiefen Teller genommen. Ich brauche jetzt euer bildliches Denken. Ich habe leider das alles nicht dabei. Ich denke, das wäre auch zu kompliziert und ihr könntet das sowieso nicht sehen. Ich habe einen tiefen Teller genommen. Ich habe in diesen tiefen Teller Wasser gefüllt bis zum oberen Rand, dass so eine Oberflächenspannung entstanden ist. Habe dann Pfeffer genommen und auf dieser Oberflächenspannung, auf diesem Wasser, auf der Oberfläche verteilt. Und dann habe ich ein Stück Seife genommen. Was denkt ihr passiert, wenn ich das Stück Seife in diesen Teller eintauche mit diesem Wasser und dem Pfeffer da auf dieser Oberfläche? Was denkt ihr passiert? Irgendwelche Ideen? Okay. Ja, so voll war der Teller dann doch nicht. Ich finde das bemerkenswert. Ich tauche die Seife ein, der ganze Pfeffer, der schwimmt schlagartig an den Rand. Komplett. Weil diese Oberflächenspannung, die löst sich und anstatt, dass der Pfeffer sinkt, treibt er an den Rand. Ich habe nicht gewusst, dass das irgendwas noch irgendeine Bedeutung haben würde in meinem späteren Leben. Aber als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich gemerkt, hey, gut, dass ich das Experiment damals gemacht habe. Jetzt hat es eine wahnsinnige Bedeutung in meinem Leben. Ich will das so vergleichen, dieser ganze Pfeffer, das Wasser oder so, das symbolisiert unser Leben. Und dieser ganze Pfeffer obendrauf, das sind alle unsere Sorgen in unserem Leben. Alles, was uns belastet, was uns keine Freude gibt in unserem Leben. Und das ist alles oben auf der Oberfläche. Und plötzlich kommt diese Herrlichkeit Gottes, diese Stück Seife, tritt in unser Leben ein und die ganzen Sorgen treiben an den Rand. Die sind nicht weg. Die Sorgen sind nicht weg. Die ganzen Probleme sind nicht weg. Wir haben trotzdem mit Krankheit zu tun. Wir sind eben in dieser gefallenen Welt. Aber plötzlich stehen sie nicht mehr im Mittelpunkt. Plötzlich sind sie nicht mehr überall auf diesem Teller verteilt und wir sehen nur noch Probleme und Sorgen und sind beladen und belastet. Dann plötzlich steht die Herrlichkeit Gottes im Mittelpunkt unseres Lebens und die Sorgen treiben an den Rand. Und das finde ich bemerkenswert. Und das füllt uns mit Freude. Weil es plötzlich nicht mehr, wir müssen gucken, was steht bei uns im Mittelpunkt. Lassen wir die Sorgen da, dann wirst du die ganze Zeit mit diesem Pfeffer auf deiner Wasseroberfläche leben müssen. Mit diesen Sorgen, mit diesem ganzen Druck. Aber wenn du dich mit Gottes Herrlichkeit beschäftigst, füllt dich das mit tiefer Freude. Weil plötzlich steht Gott im Mittelpunkt. Und du gibst ihm die Sorgen ab. Und er wird sich darum kümmern, dass die Sorgen langsam aus deinem Leben rauskommen. Mit was beschäftigst du dich? Vielleicht ist es auch mal dran zu überlegen, was hat der Herr dir Gutes getan? Was hat er dir Gutes getan? Hier sehen wir, der Herr hat dem Volk Gutes getan, indem er unter ihnen, unter sie gekommen ist. Und dann sagen sie, sie danken Gott, dass er so freundlich ist und seine Gnade ewig währt. Warum kannst du sagen, der Herr ist freundlich und seine Gnade währt ewig? Was macht, also woher nimmst du diese Überzeugung? Was hast du erlebt, dass du das sagen könntest? Woher hat er seine Herrlichkeit an dir erwiesen? Und wenn du das merkst, dann ist Anbetung dran. Und dann ist tiefe Freude dran. Weil die Anbetung führt zu wahrer Freude. Deswegen nimm dir auch mal Zeit, auch über Gottes Eigenschaften nachzudenken. Ich habe schon vorhin gesagt, setz dich mit der Bibel auseinander, überleg, warum ist Gott so herrlich? Oder was erkennst du in der Bibel über Gottes Größe und Herrlichkeit? Setz dich damit auseinander und erkenn, was er Gutes tut. Jetzt fällt mir gerade ein, in meiner stillen Zeit, ich lese die Apostelgeschichte zurzeit durch, da ist ein sehr interessanter Text gekommen. Ich denke, der passt auch sehr gut jetzt hier rein. Apostelgeschichte 3. Nein, 4. Genau. 4, Vers 21. Die Petrus und Johannes haben ja diesen Lahmen, der da am Tor gesessen ist, oder Gott hat ihn geheilt durch Petrus und Johannes. Und dann mussten sie vor den Hohen Rat gehen. Und dann, wo sie beim Hohen Rat fertig sind, sie werden geschlagen und ihnen wird verboten, weiterzureden von Jesus. Vers 21. Sie aber drohten ihnen noch weiter und ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen. Denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Das ist bemerkenswert. Plötzlich, Leute erkennen, was tut Gott, und sie preisen ihn dafür. Oder sehen wir weiter, trotz diesem Leid, Kapitel 5, Vers 41 habe ich hier noch. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Sie gehen weg und sie freuen sich. Das kennen wir auch selten. Der Hohe Rat geißelt sie, schlägt sie, sagt ihnen, ihr dürft nicht mehr reden. Und sie gehen weg und sagen, Halleluja, wir durften leiden für den Herrn. Ist Anbetung dein ganzes Leben? Was ist deine Reaktion, wenn du sowas erlebst? Wenn du Rückschläge erlebst? Ist es dann erstmal zu Gott zu kommen und ihm zu danken für das, was er dir Gutes getan hat? Und dann ist sowas egal. Wenn ich für Gott leiden muss, dann ist es mir egal, weil Anbetung ist das Wichtigste in meinem Leben. Es geht darum, Gott zu erkennen und ihn anzubeten in Wort und Tat. Und das füllt mit tiefer Freude. Es ist eine Lebenseinstellung, Anbetung. Es hat mit Lebenseinstellung zu tun. Hier die beiden, Petrus und Johannes, sie haben die Herrlichkeit Gottes erkannt und haben verstanden, wer sie sind und wer Gott ist. Und das erfüllt sie. Sie haben erkannt, dass es völlig egal ist, ob sie leiden müssen jetzt auf dieser Erde. Irgendwann werden sie bei Gott sein und sie wissen genau, wer Gott ist. Und dann nehme ich dieses Leiden für ihn hier auf dieser Erde in Kauf. Was ist Anbetung? Ist Anbetung für dich auch in diese Welt hinauszugehen, zu leiden für Christus, dir Sachen an den Kopf werfen zu lassen, die einfach menschlich gesehen nicht ertragbar sind, die dir aber in dem Moment völlig gleichgültig sind, weil du weißt, eines Tages bin ich beim Herrn. Und weil du genau weißt, es ist wichtiger, für den Herrn einzustehen, als diese Menschenfurcht in meinem Leben. Wenn wir nochmal anschauen, die Bedeutung der Herrlichkeit Gottes für mein Leben. Was ist die Bedeutung der Herrlichkeit Gottes? Die Herrlichkeit Gottes, wenn sie schlagartig mich trifft, oder wenn ich plötzlich erkenne, wer Gott ist, dann versetzt mich das erstmal in Furcht. Dann erkenne ich, ich bin ein Sünder. Ich bin so verschmutzt und Gott ist so heilig. Aber das ist kein Hindernisgrund. Wir können einfach zu Gott kommen und sagen, vergib mir meine Schuld. Und diese Ehrfurcht tut gut. Diese Ehrfurcht vor Gott. Zu erkennen, wie klein wir sind. Was macht die Herrlichkeit noch in meinem Leben? Sie führt zur Anbetung. Und diese Anbetung, die spart nicht. Anbetung spart nicht. Was macht sie noch? Sie führt mich zu wahrer Freude. Sie füllt mich mit Freude, weil diese Anbetung einfach mich erfüllt. Und weil diese Herrlichkeit Gottes, wenn sie in mein Leben eintritt, wenn ich das zulasse, die ganzen Sorgen an den Rand treibt. Und ich voller Freude Gott sehen darf.